Herr Peters, Sie sind Professor für Informatik an der Technischen Universität Darmstadt und Sie sind einer der international führenden Robotikforscher.
Man wartet nicht mehr darauf, dass die Computer Vision Leute das Sehen lösen, die Natural Language Processing Leute die Sprachverständnis lösen und auch nicht mehr auf viel mehr günstige Roboterkörper, weil diese Dinge sind auf einmal einfach wirklich da. Es gibt Aufgaben, wo wir den Menschen ganz rausnehmen sollten, auch zum Beispiel chirurgische Eingriffe. Wenn man hier sieht, wie Ärzte arbeiten, dann bleibt man als Robotiker ganz anders. Da kommt man sich vor, wahrscheinlich wie ein Chirurg sich vorkommt, wenn er einem Fleischer zuschaut.
Ich persönlich frage mich ja, ob es wirklich bei dem Menschenkörper bleibt. Man könnte sich ja auch vorstellen, so eine käferartige Grundform mit ein paar Extremitäten vielleicht.
Alle Batterietechnologien, die uns jetzt helfen, elektrische Autos mehr Reichweite zu geben, helfen natürlich auch humanoiden Robotern. Man wird auch immer mehr Onboard Computing haben. Und damit natürlich ist das mit dem externen Ausknopf schon immer schwieriger.
Die Roboter sind unter uns. Der Ausdruck Roboter für einen künstlichen Arbeiter geht auf den tschechischen Autoren Karel Čapek und sein Drama ROR aus den 1920er Jahren zurück. Seither haben Literatur und Kino die unterschiedlichsten Roboterfantasien entwickelt. Viele davon scheinen sich heute als technologische Entwicklung zu realisieren. Klar, dass in erdachten Geschichten oft die Roboter mit menschenähnlicher Anmutung besonders interessant sind. Humanoid. In diesem Fachausdruck steckt die Orientierung am Aufbau des menschlichen Körpers und seinen Bewegungsabläufen. Und die reale Entwicklung humanoider Roboter läuft tatsächlich mit Hochdruck. Freilich können Arbeitermaschinen auch ganz anders aussehen. Wir kennen zum Beispiel fest auf Stahlplatten verschraubte Werkzeugarme aus der Autoindustrie oder selbstständig herumfahrende Rasenmäher, die kleinen Schachteln gleichen. Und natürlich künstliche Haustiere. All diese Maschinen mit künstlicher Intelligenz zu steuern, ist naheliegend. Es wird also gemacht. Und Nachrichten über KI-gestützte Roboter regen die Vorstellungskraft zu Szenarien an, die denen der Science-Fiction-Klassiker sehr nahe kommen. Wie sieht die Wirklichkeit aus? Wir wissen und ahnen, dass Roboter in einigen Ländern viel sichtbarer zum öffentlichen Alltag gehören als bei uns. Große Hoffnungen sind mit den Möglichkeiten der modernen Robotik verbunden, etwa um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Es gibt aber auch Ängste, zum Beispiel vor Veränderungen in der Arbeitswelt. Wo also steht die Robotik heute tatsächlich? Welche Entwicklungen erwarten ExpertInnen, insbesondere in Kombination mit KI? Und welche Rolle spielen dabei die Humanoiden, die wir mit dem Wort Roboter vor allem assoziieren? Das ist unser Thema heute im Digitalgespräch. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite für das Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.
Und ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Bei uns im CWD-Podcast begrüßen wir heute als unseren Gast und Experten Jan Peters. Er ist zugeschaltet, wie wir auch, aus Darmstadt. Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Peters. Wir freuen uns aufs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Peters, Sie sind Professor für Informatik und Leiter des Fachgebiets Intelligente Autonome Systeme an der Technischen Universität Darmstadt. Sie leiten außerdem die Forschungsabteilung Systems AI for Robot Learning am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und Sie sind einer der international führenden Robotikforscher. Wir möchten von Ihnen erfahren, wo die Robotik heute steht und darum frage ich zum Einstieg mal ganz grundsätzlich, wann bezeichnet man eine Maschine eigentlich als Roboter?
Also die klassische Definition eines Roboters, wie sie vom VDI oder auch der Gesellschaft der Robotik in Amerika vorgestellt wurde, ist es, dass es ein mehrachsiges, frei programmierbares System ist. Solche Systeme gibt es natürlich schon seit den 60er Jahren und man kann relativ klar sagen, in Deutschland hätten wir diesen aktuellen Wohlstand, den wir im Moment haben, nicht, wenn wir nicht in der klassischen Industrierobotik sehr, sehr führend gewesen wären. Das Faszinierende aber ist, dass wir jetzt einen gewaltigen Umbruch sehen. Und dieser Umbruch, der kommt insbesondere dadurch, dass wir bis vor kurzer Zeit die Robotik, also die Anwendung der Robotik, weitgehend den Maschinenbauern überlassen haben, diese in Fabriken zum Einsatz gebracht haben und dass sehr, sehr wenig Intelligenz in diese Roboter gesteckt wurde. Also sprich, der war zwar frei programmierbar, aber man hat ihn programmiert, dass er die gleiche Trajektorie auf 100 Mikrometer genau, fehlerfrei 100.000 Mal hintereinander abgespult hat und danach waren dadurch Autos lackiert oder derartiges. Die Maschinenbauer haben klassisch gesehen jeden Sensor, jedes Verständnis der Umgebung vermieden. Warum? Naja, weil das unglaublich schwer ist. Sie haben es auch vermieden, die Roboter groß umzuprogrammieren. Warum? Naja, weil das Programmieren der Roboter viel, viel mehr kostete als der Roboter selber und Programmieren ja eigentlich auch schon wieder so eine klassische Informatikerdomäne ist. Und jetzt kommt der große Umbruch. Dieser Umbruch, der ist wirklich eine der letzten 5 Jahre. Man wartet nicht mehr darauf, dass die Computer Vision Leute das Sehen lösen, die Natural Language Processing Leute die Sprachverständnis lösen und auch nicht mehr auf viel mehr günstige Roboterkörper, weil diese Dinge sind auf einmal dank der enormen Entwicklung in der KI einfach wirklich da. Also die Deep Learning Revolution hat es geschafft, uns Sehen zu geben, was gut genug ist für die Robotik. Mit den Large Language Models, die wir alle durch ChatGPT gut kennen, haben wir seit 2022 eine natursprachliche Instruktion bekommen. Und wie seit Anfang dieses Jahres auch der Allgemeinheit klar geworden ist, sind Roboter auf einmal sehr, sehr günstig und auch unglaublich viele Körpermöglichkeiten vorhanden.
Ich habe jetzt zwei Sachen rausgehört. Zum einen so die klassische Vorstellung von Roboter, bleiben wir nochmal beim Wort Arbeiter, der Arbeit, die da geleistet werden soll, ist eigentlich die klassische Vorstellung von einem Automaten gewesen. Also dass man gerade nicht eigentlich menschliche Freiheitsgrade realisiert hat, sondern eben eine hochpräzise Leistung, die exakt so in einem automatisierten Ablauf dann durch den Roboter erbracht wird. Da ändert sich möglicherweise die Vorstellung dessen, was man dem Roboter zumuten möchte.
Na, das vielleicht nicht unbedingt. Also der klassische Industrieroboter hatte eigentlich weitgehend die Freiheitsgrade des Menschen. Er war unter anderen Gesichtspunkten gebaut worden, aber die Freiheitsgrade sind tatsächlich die des Menschen. Einzig allein, dass man versucht hat, so eine Art Superhuman zu schaffen schon, indem man gesagt hat, der muss viel genauer sein als der Mensch. Andererseits ist man auch einen enormen Preis eingegangen, weil das wurde mit sehr, sehr schlechter Regelungstechnik gemacht, wie fast immer im deutschen Maschinenbau. Modellfrei mit sehr, sehr harten Reglerverstärkungen, so dass diese Roboter halt wirklich nicht in einer Umgebung hätten operieren können, wo Menschen sind, wo Unsicherheiten sind oder auch in einer Umgebung, wo man irgendeiner Form schnell eine Anpassung hinkriegen muss, weil es einfach ganz starre, zuverlässige Vorgaben geben musste.
Jetzt kommt die KI und was macht die KI jetzt für einen Unterschied?
Also der entscheidende Unterschied ist, dass durch die KI man sich auf mehr Situationen anpassen kann, direkt anpassen kann, dass mehr Sensordaten berücksichtigt werden können und dass vor allem die Instruktion auch von den Robotern viel, viel einfacher wird. Klassisch gesehen brauchte man ein menschliches Verständnis der Umgebung, ein menschliches Verständnis der Aufgabe. Und dieses Verständnis musste so genau sein, dass man das entweder in Gleichungen fassen konnte oder zumindest in eine Form bringen konnte, wo es dem Roboter einstudiert werden konnte durch Führen mit der sogenannten Space Maus zum Beispiel entlang einer gewissen vorgegebenen Trajektorie. Und die wurde dann viele Male ausgeführt.
Das bedeutet, das große Neue ist jetzt im Grunde, dass man diese starren und speziell auf stupide Roboterarbeit ausgerichtete Umgebung nicht mehr braucht oder so. Was heißt das konkret für die Arbeitsumgebung?
Es fängt konkret damit an, dass unglaublich viele Probleme einfach mal erstmal direkt lösbar geworden sind. Also die Idee, dass man einen humanoiden Roboter in Fabriken brauchen könnte oder auch einen mobilen Roboter auf Rädern, um jetzt sagen wir mal Logistikaufgaben zu lösen, wo man Menschen einsetzt für oft sehr, sehr harte Jobs, die dann nach wenigen Jahren schon kaputten Rücken haben, dass man das durch Roboter ersetzt, das ist ja keine neue Idee. Nur bis jetzt war das technisch nicht realisierbar, weil ein Mensch einfach nicht alle Situationen übersehen konnte, die passieren würden. Und mit den modernen Lernalgorithmen, die aus dem Imitationslernen kommen, wo der Mensch nachgeahmt wird, oder aus dem Reinforcement Learning, wo der Roboter durch Selbstverbesserung lernt, sind wir in der Lage, auf einmal diese Probleme zu lösen und so gut zu lösen, dass wir manche von den Problemen wirklich als gelöst schon bezeichnen können. Nehmen wir zum Beispiel das maschinelle Gehen, das Robotergehen, damit hat keiner gerechnet, dass, also keiner, bis auf einige wenige Lernaficionados wie ich, haben damit gerechnet, dass Lernen dann die Lösung sein würde und dass die klassische Modellierung beim Gehen, was immer noch eine überschaubare Aufgabe ist, so komplett versagen würde. Klassisch gesehen brauchte man Physikwissen, Geometriewissen, man musste alle Situationen modellieren und dann musste man darauf sehr gute Regelungstechnik schmeißen, um das Verhalten wirklich zu realisieren. Und das Geometriewissen hat man immer gut genug hingekriegt. Das Physikwissen war immer grottenschlecht. Also Modelle funktionieren, wenn sie von der Hand gestrickt werden, meistens nicht. Beim Roboter wissen wir, die Modelle waren nie gut genug, die man, ne, mit der fundamentalsten Physik, mit klassischer Mechanik gemacht hat, um darin wirklich gut Instruktionen zu testen. Ein Ansatz, wie mit Lernalgorithmen solche Probleme löst, ist tatsächlich, dass man über viele verschiedene Physikwelten lernt und dann Verhalten bekommt, die funktionieren, auch wenn wir eine schlechte Physik haben. Also ein Physikmodell, was weit von dem entfernt ist, was die eigentliche Realität ist. Das ist für uns Menschen ganz interessant, weil unser eigenes Alltagsleben ist gar nicht so anders. Also unser Körper verändert sich massiv über den Lauf eines Tages, allein schon durch Wasserzufluss und Abfluss, durch Müdigkeit, durch Nahrungszufuhr, ist die Funktionalität unseres Körpers unglaublich verändert und trotzdem funktionieren wir. Der Punkt dahinter ist, das Gehirn hat gelernt, robustes Verhalten zu haben, was über viele verschiedene Körper hinweg funktioniert.
Sie haben eben gesagt, der Mensch konnte sich im Grunde diese ganzen Möglichkeiten im Detail nicht vorstellen. Das heißt, es war unter anderem ein Instruktionsproblem. Die Instruktion war nicht robotergerecht genug und das lässt sich jetzt lösen.
Die Instruktion spielt eine Rolle. Es gab schon große Revolutionen. Also Mark Rabert, der Gründer von Boston Dynamics, der hat in den 80er Jahren gezeigt, dass Rennen total einfach ist, wenn man nur Punktfüße hat, genügend viel Kraft und dass sich auch solche Sachen wie Galoppieren und Trotten genauso erklären lassen können. Nur Gehen stellte sich als viel schwerer als Rennen heraus. Und Mark Rabert gab auf, verließ das MIT als Professor, gründete Boston Dynamics damals erst als Softwarefirma und ist erst ganz viel später wieder aufgetaucht. Dazwischen hat die Firma Honda dann den ersten Gehroboter erst, ich glaube, im Jahr 1996, also 95, 96 rum vorgestellt. Diese Roboter, die waren unglaublich, also da hat man gedacht, wie unglaublich weit ist das vom Menschen weg. Die wurden mit klassischen Industrierobotik-Ideen halt gebaut, mit klassischen Industrierobotik-Methoden programmiert. Und das hat sie sehr, sehr schlecht geeignet gemacht für die Aufgaben der realen Welt. Und insbesondere hat man den riesigen Fehler damals gemacht. Man hat Maschinenbauer mit Standardkomponenten arbeiten lassen. Und ich weiß noch, wie ich mir vor 10 Jahren die Zunge fusselig geredet habe und unseren Bauern von humanoiden Robotern in Deutschland allen gesagt habe, ihr müsst eure eigenen Motoren entwickeln. Nur so kommt ihr dahin, dass ihr Körper baut, die Menschen ähnlich sich bewegen können überhaupt. Und die haben gesagt, ja, wir können ja nicht alles machen. Das war so die Standardantwort. Oder wir sind doch Systemintegratoren nur noch. Also die gleichen Standardantworten, die man heute häufig aus der Industrie auch bekommt, hat man damals von den humanoiden Forschern bekommen. Aber das war der fundamentale Fehler. Weil diejenigen, wenn man direkt einen Motor wickelt für die richtige Kennlinie, die man braucht, also für die richtigen Kräfte, für die richtigen Geschwindigkeiten, dann kann man dem auch die Eigenschaften geben, die man eigentlich haben möchte, wenn man nicht ein großes Getriebe oder andere Dinge drin hat. Und der Erste, der das dann tatsächlich gemacht hat, war für Vierbeiner am MIT, der Sungbae Kim. Und das haben die Chinesen gesehen und die Chinesen haben gesagt, oh wow, das machen wir jetzt im großen Stil. Und dadurch kommt diese Revolution der humanoiden Roboter in China. Die haben halt noch genügend viel echte klassische Elektroingenieure gehabt, die Motoren wickeln konnten und daran Spaß hatten und haben genau diese Direct-Drive-Motoren geschafft, die man brauchte, um die chinesischen Humanoiden ins Leben zu rufen. Auf der anderen Ebene ist natürlich die Intelligenzebene, die war ja auch sehr, sehr lange verpönt, ne? Also bis zu dem Boom der neuronalen Netze wurden wir als KI-Forscher ausgelacht und KI für Robotik erst recht. Jetzt ist die KI-basierte Robotik halt wirklich technisch so weit, dass sie die menschenprogrammierte Robotik halt um Meilen schlägt. Und da sind wir jetzt angekommen und damit bricht natürlich eine Revolution los, deren Ende wir noch nicht absehen können.
Sie haben jetzt schon angedeutet, dass damit auch die Einsatzmöglichkeiten von Robotern sich schlagartig verändern. Also diese spezialisierten Aufgaben in irgendeiner Produktionskette kann man dann ein Stück weit hinter sich lassen und Roboter wie Menschen einsetzen, also ihnen viel zumuten. Sie haben die Fähigkeiten, sozusagen mit unscharfen Situationen umzugehen. Und insofern sieht der Arbeitsalltag dann anders aus. Sie haben eben schon erwähnt, Rücken heben und so weiter. Wo könnte man solche Roboter wirklich gut einsetzen?
Also die Vielfalt des Einsatzes wird gigantisch sein. Also zum Beispiel in der Pflege wird es nicht ohne humanoide Roboter gehen. Das ist für mich der erste große Bereich. Ein zweiter großer Bereich, den wir auch nicht unterschätzen dürfen, ist der Bereich der Rehabilitation. Gerade in der Rehabilitation werden Roboter einen enormen Unterschied machen. Einfach die zusätzlichen Stunden, die schon seit 20 Jahren kein Physiotherapeut leisten konnte, wo man eine Bewegung führt und damit Verhalten wieder zurückverdrahtet.
Kurz nachgefragt, in einer Art Sportanleitungs- oder Gymnastiklehrerfunktion.
Ja, und so, ich meine, ist ja mehr als nur Lehrer. Es muss ja eine physische Führung stattfinden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als man auch zu viele Leute hatten, die wieder die Reha benötigten, hat man die auf Fahrräder gespannt und gegen ihren eigenen Willen geführt. Das war unglaublich schmerzhaft. Und heute haben wir das erste Mal durch die Robotik wirklich diese Möglichkeit, wieder genügend 4 Stunden zu geben, dass Leute ihre Fähigkeiten zurückgewinnen können, wo nie genug Physiostunden zur Verfügung gestanden haben, wo die einfach grundsätzlich gefehlt haben. Und noch mehr fehlen werden in der Zukunft.
Wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass die Roboter direkt mit dem Menschenkörper interagieren, ist es natürlich gleich eine besonders anspruchsvolle Aufgabe oder jedenfalls vielleicht auch ein bisschen risikobehaftet. Gibt es noch andere Anwendungen, wo es vielleicht eher nicht der Menschenkörper selber ist, an dem der Roboter arbeitet, sondern vielleicht...
Also was wir in China zum Beispiel schon ganz massiv sehen, ist, dass zum Beispiel humanoide Roboter eingesetzt werden in der Logistik und in den Hol- und Bringaufgaben, auch schon zwischen Fabriken und den LKWs. Das Gleiche macht auch zum Beispiel die Firma Boston Dynamics in den USA. Wenn man sich die Warehouses von Amazon anschaut, da ist die Firma Kiva Robotics seit mittlerweile 15 Jahren schon, bringt die immer schlauere KI da rein, immer schlauere Algorithmen da rein. Und diese Warehouses, die haben noch nicht mal das Licht an, weil Menschen da nicht reinkommen, typisch im Fall. Und wenn sie reingehen, dann müssen sie erstmal aufräumen, weil da liegen viele Pakete halt rum, die zwischendurch mal verloren gegangen sind, die halt nicht betrachtet wurden von diesem System dann mehr, aber die dann einfach drumherum gefahren sind. Aber auf dem Level zum Beispiel könnte man das bei Amazon schon seit Jahren sehen. Amazon selber hat beschlossen, dass dieses Jahr das Year of Maximum Employment ist. Also die wollen ab jetzt nur noch die Anzahl der Angestellten schrumpfen und alles durch Robotik ersetzen. Das sind natürlich auch alles unangenehme Aufgaben, die dabei vergeben werden, für die weltweit die Menschen in der Zukunft fehlen werden.
Aus der Forschungssicht sind das eher Szenarien, wo dann am Ende des Tages Roboter mit Robotern arbeiten gemeinsam, also die Roboter arbeiten einander zu, oder denken Sie, dass es eher gemischte Teams sein werden, also Menschen, die dann mit Robotern interagieren und auf Dauer sich drunter mischen, sage ich mal, unter die Aufgaben erledigenden Personen dann da vor Ort?
Also ein ganz großer Wechsel ist ja in den letzten Jahren gekommen durch die, ja, wie gesagt, durch die neuen Embodiments, durch den neuen Körper, dass wir halt nicht mehr nur diese steifen Industrieroboterkörper haben, um die man einen Käfig drumherum machen muss, sodass kein Mensch in deren Nähe kommen kann, sondern dass die Roboter, sowohl die Cobots, die Humanoiden, die weich geregelten Arme, die es jetzt gibt, dass die halt nachgiebig weich sind. Das heißt, ich kann nicht zurückschieben, so wie ich einen Menschen zurückschieben kann und der Mensch einfach nachgibt. Genau dieses entsteht natürlich auch durch mehr Intelligenz, weil der klassische Industrieroboter, der brauchte sozusagen einen Fehler und der hat voll gegen jeden Fehler gegengedrückt. Und damit ist er so steif, dass wenn sie auf den Tisch hauen würden, das ist vergleichbar, wie wenn sie dem Roboter versuchen wollten, eine High Five zu geben. Und das wäre noch ein positiver Fall. Wenn er sich schnell bewegt, kann das auch deutlich mehr wehtun. Der moderne Roboter hingegen ist eher so, als würden sie einem anderen Menschen dann eine High Five geben, denn er wird nachgeben und er kann sogar noch deutlich nachgiebiger sein als ein Mensch, weil man die Kräfte durch ein technisches System besser vorhersagen kann und auch weil man natürlich viel kleinere Kräfte dann auch messen kann und trotzdem halt immer noch hohe Geschwindigkeiten hinkriegt.
Das heißt, ich spreche gar nichts gegen Mensch-Roboter-Teams.
Es wird sehr viele Teams geben, das ist ja auch gut so. Das ist eine Sache, die ist ein ganz aktuelles Forschungsthema und fällt unter dem Namen Human-Robot Interaction oder HRI. Und hier arbeiten viele Forscher auch in Deutschland dran, zum Beispiel an der TU Darmstadt, Herr Giorgio Calvazzaghi.
Wenn ich jetzt überlege, dass diese Neuerungen, die Sie beschrieben haben, also zum Beispiel wirklich für die Ergonomie ausgelegte Antriebe im Inneren von so einem Roboterkörper, das war ja das Beispiel, oder vielleicht auch KI, die wirklich leistungsfähig ist. Das könnte man ja auch in Roboter stecken, die nicht humanoid sind. Also man könnte ja auch die Nicht-Humanoiden entsprechend viel leistungsfähiger auslegen.
Natürlich.
Wie ist das? Sind das so zwei Welten? Diejenigen, die Humanoiden machen und diejenigen, die Nicht-Humanoiden machen? Also ist das in der Forschung zwei verschiedene Entwicklungsrichtungen und damit auch Communities? Oder gibt es da so eine durchgängige, mehr oder weniger humanoid mit allen Zwischenformen, irgendwie so eine ganz breite Diskussion?
Also auf der Körperseite, die aktuellen KI-Methoden generalisieren auch über Körper. Also zum Beispiel, ich habe einen Doktoranden, Nico Bullinger, der hat es geschafft, Policies zu lernen, die er auf sehr, sehr vielen Körpern trainiert. Also auf Körpern, die es gar nicht gibt zum Teil auch, die er nur simuliert. Er hat da ungefähr so 160 Millionen Körper verschiedene, auf denen er trainiert. Und dann kann er komplett neue Körper nehmen, die es in seinem Datensatz nicht gibt, von realen Robotern. Und seine Policies, nennen wir das, also seine Verhalten, funktionieren ohne irgendwelches weiteres Training direkt auf diesen neuen Körpern. Insofern ist die KI jetzt einen riesigen Schritt weiter. Und natürlich werden viele Dinge auf statischen Armen funktionieren. Aber ein statischer Arm ist natürlich auch, was doch nicht so praktisch ist am Ende des Tages. Im Vergleich zu einem Halbhumanoiden zum Beispiel, der auf einer mobilen Basis ist, oder gar einem Vollhumanoiden auf Beinen. Also ich muss mir einfach vorstellen, also ein schönes Beispiel aus meiner Vergangenheit, ich habe mal ursprünglich Roboter-Tischtennis gemacht und gezeigt, dass man mit KI-Methoden im Roboter-Tischtennis-Spielen beibringen kann. Das war damals ein großer Hit, mit dem ich auch meine Professur bekommen habe, unter anderem. Wir haben die Methoden dafür entwickelt, wir haben das System gezeigt, dass ein System geht und so weiter. Aber am Ende des Tages war es unglaublich schwer, weil wir halt einen Arm genommen haben, der an der Decke befestigt war. Jetzt muss ich mir einfach vorstellen, nehmen wir an, ich würde Sie an einen Stuhl binden und Sie müssten Tischtennis spielen. Sie hätten mit Sicherheit sehr wenig Spaß. Und genauso ist es natürlich dem Roboter angegangen. Mit einem Vollhumanoiden ist das Verhalten tatsächlich einfacher, wenn man das mit dem Gehen hinkriegt, weil man kann einfach zur Seite treten und kann die gleiche Armbewegung wiederverwenden, anstatt dass man sehr, sehr viele neue Armbewegungen braucht, die man braucht, wenn man am Stuhl festgebunden ist oder an der Decke festgenagelt ist, das gleiche Endeffektorverhalten zu erreichen.
Das ist interessant. Ich hätte tatsächlich das Gegenteil vermutet. Ich hätte vermutet, wenn man eine bestimmte Funktion rausgreift und das Gerät darauf optimiert, dann wird es den menschlichen Körper im Zweifel übertreffen.
Natürlich, wenn man ganz, ganz stark sich eine Funktion rauspickt und sagt, genau diese eine Funktion ist das, wofür wir den Körper brauchen, dann kann man den Menschen natürlich immer schlagen und auch die humanoide Körperform immer schlagen. Das ist gar keine Frage. Das ist ja der Grund, warum man die alle Fabriken eigentlich um das gebaut hat, was man in der Robotik früher konnte und in Maschinen früher konnte. Anstatt zu sagen, wir wollen das Bestmögliche bauen. Man hatte einfach keine Möglichkeit, mit der Programmierung das anders zu machen, muss man dazu nochmal sagen. Dann hat man genau für diese eine Aufgabe natürlich massives Overengineering betrieben und man hat enorme Kosten für die nächste Aufgabe. Mir hat mal von einer großen deutschen Firma jemand gesagt, es lohnt sich für uns nicht, Roboter einzusetzen, wenn wir etwas nicht mindestens 50.000 Mal produzieren und es nicht mindestens 50 Euro kostet. Eins von den beiden Kriterien musste erfüllt werden, mehr oder weniger. Und dementsprechend eingeschränkt war man. Aber die Leute wollten natürlich am gewissen Zeitpunkt immer mehr ihr persönliches Gerät haben. Zum Beispiel, dass das Auto für jeden ein bisschen anders aussieht, gewisse Sonderitems hat. Und dementsprechend wurde es immer schwieriger, diese Kriterien zu erfüllen. Jetzt haben wir halt das zusätzliche Problem. Wir müssen Menschen ersetzen und haben eigentlich alles darauf optimiert, dass die Sachen, die Intelligenz benötigen, auf den menschlichen Körper ausgelegt sind. Und dass auch die Lücken zwischen dem, was man einfach automatisieren konnte, ja, was den Arbeitsschritt 1 darstellte, sagen wir mal in der Industrie, den Arbeitsschritt 2, dass die Lücke dazwischen irgendwo der Mensch gefüllt hat. Und jetzt muss man den Menschen in den nächsten wenigen Jahren ersetzen. Und es gibt absolut keinen Weg daran vorbei, außer dass man halt entweder es schafft, nochmal Specialized Devices für dazwischen zu schaffen, die dann aber den nächsten Produktwechsel nicht überleben, oder dass man versucht, dazwischen generell, genau wie der PC ein Allzweck-Computer war, genauso, dass man dazwischen eine Form von einem Allzweck-Roboter setzt. Und davon wird es viel, viel mehr geben. Und es betrifft natürlich noch viele andere Bereiche über, ich habe jetzt Pflege, Industrie, Rehabilitation erwähnt. Natürlich betrifft das Agriculture, wobei man die vielleicht sogar klassisch in vielerlei Hinsicht sehr gut auch automatisieren könnte. Das sieht man bei den Erdbeeren in Holland sehr schön. Die haben echt tollen Hightech drum gemacht, das sehr viel mehr wie eine Fabrik aussieht und sehr gut funktioniert. Aber wir werden auch da nicht drum rumkommen, dass wir automatisieren.
Das heißt aber, dass auch sozusagen betriebswirtschaftliche Gründe für diesen humanoiden Ansatz sprechen, weil der dann vielleicht ein bisschen spezifiziert werden muss, aber doch so was Generisches mitbringt, dass man nicht für jede Funktionalität eigens was entwickeln muss. Wir hatten mal eine Podcast-Folge über digitalisierten Obstbau. Da ging es um die Frage des Pflückens von Obst. Und da war der Stand, dass das klappt, aber doch auch schwierig ist, weil das sind natürlich sehr verletzliche Güter, so Äpfel oder Pfirsiche oder sowas. Da wäre jetzt dann Ihre Prognose mit einem Humanoiden, könnte man da wahrscheinlich weiterkommen, als wenn man eine spezielle Obstpflückmaschine, die dann doch natürlich auch wieder angepasst werden muss, jeder Baum ist anders und so weiter, entwickeln würde.
Also bei Obst spielt eigentlich die größte Rolle, dass man taktiles Gefühl braucht. Und die klassischen Industrieroboter-Ansätze ja keine Form von Sensing gewollt haben, weil das hat ihnen ja nicht die Zuverlässigkeit gegeben, die man ohne Intelligenz braucht. Und gleichzeitig wiederum, um taktiles Gefühl zu haben, braucht man wiederum dahinter genügend viel Intelligenz. Man kann sehen, bei Erdbeeren zum Beispiel in Holland funktioniert das unglaublich gut, das Pflücken. Die haben mehr oder weniger sich so rotierende Erdbeerbecken, wo ganz, ganz viele hängende Gärten drin hängen und können die dann sehr, sehr gut rauspflücken und machen das natürlich mit, ja, einer großen Menge an Intelligenz, künstliche Intelligenz schon. Die müssen die Erdbeere erstmal finden, mit Computer sehen, dann müssen sie sie greifen in der Form, dass sie nicht kaputt geht. Sie müssen damit umgehen, dass Zweige dazwischen hängen. Das sind alles schwierige Aufgaben an sich. Ohne die ganzen KI-Ansätze, die wir jetzt haben, sind die einfach alle nicht machbar. Der klassische Industrieroboter könnte die Erdbeere nur picken, wenn sie genau an derselben Stelle immer wieder hängen würde und genau die gleiche Form wieder hatte. Das Verrückte ist, dass manche KI-Ansätze dazu sehr, sehr lange bekannt sind. Also ich habe eine sehr, sehr schöne Geschichte, die ich selber nicht erlebt habe, aber ein sehr guter Freund von mir am MIT, der hatte in den 80er Jahren einen Schäfer aus Neuseeland da. Der hatte KI gelernt, der hatte einen Abschluss in KI gemacht und der hatte herausgefunden, wie man Schafe skalierte und hat tatsächlich mit den KI-Methoden der damaligen Zeit schon hingekriegt, dass man Schafe besser scheren konnte als der Mensch, also weniger blutig. Schafe scheren ist eine ganz blutige, schreckliche Angelegenheit für die Schafe. KI-basiert geht das tatsächlich deutlich besser. Er hatte die gesamte KI dazu hingekriegt, die er brauchte, also das Computersehen dazu, was mit damaligen Methoden gigantische Leistung, das Reskalieren des Schafes, dass man sozusagen das Schaf so angepasst, dass man kein Einheitsschaf mehr brauchte. Und das einzige Problem war, damals waren die Roboter und diese spezialisierten Kameras und die Rechenleistung hat einfach zu teuer dafür. Und dadurch hat sich das damals nicht durchsetzen gekonnt. Was aus heutiger Sicht total traurig ist, denn das wäre für die Schafe besser gewesen. Es hätte uns frühzeitig günstigere Wolle gegeben und eine Menge Leute, die so doch ja unangenehme und brutale Arbeit wäre denen erspart geblieben, die man beim Schafescheren ja auch durchführen muss.
Wir sind jetzt so stark bei den Humanoiden und haben diesen universellen Charakter betont, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Gibt es dann auch Umgebungen, in denen man Humanoide nicht einsetzen würde?
Klar, es gibt Aufgaben, wo wir den Menschen ganz rausnehmen sollten, auch zum Beispiel chirurgische Eingriffe, gehe ich davon aus, dass wir eine ganz andere Revolution sehen werden. Wir haben ja durch KI jetzt die Möglichkeit, jetzt sagen wir mal Brustkrebs vermutlich 10 Jahre früher zu erkennen, als es früher der Fall gewesen ist. Es wird noch lange dauern, bis es zertifiziert ist, bis wir an den Anwälten vorbei sind. Aber die Genauigkeitsraten sind wohl, wenn man 10 Jahre Vorhersage macht, sind menschliche Ärzte ungefähr bei 30%. Die aktuellen KI-Systeme können mittlerweile 10 Jahre voraussagen bei 96% etwa. Also die finden dann wirklich den kleinen Knoten, der noch lange nicht groß genug ist, dass er einen Arzt irgendwie beunruhigen würde und können sogar sagen, ob der problematisch ist. Jetzt natürlich der nächste Punkt. Das Schnippeln muss sich ändern. Wenn man hier sieht, wie Ärzte arbeiten, dann bleibt man als Robotiker ganz anders, weil da kommt man sich vor, wahrscheinlich wie ein Chirurg sich vorkommt, wenn er einem Fleischer zuschaut. Das medizinische Vorgehen ist schon relativ brutal. Aber das ändert sich ja massiv durch die Robotik. So bei der Prostata kann man das schon sehr schön sehen. Die Da Vinci-Roboter, die eigentlich ja noch ein relativ primitiver Ansatz sind, ohne die wären heute diese minimalinvasiven Eingriffe bei der Prostata überhaupt nicht möglich, weil man da gar nicht so rein könnte, weil es so klein ist, man müsste alles aufschnippeln oder halt bestrahlen. Da sieht man schon, wie weit man gekommen ist. Aber das wird jetzt den gesamten Rest für viel kleinere Tumore schon, die man jetzt finden kann, betreffen. Und da wird es auf flexible Roboter hinauskommen. Also Roboter, die quasi Schlangen empfunden sind und die soft in den Körper reingehen und dann auch wirklich nur wenige, ja, vielleicht halben Millimeter zum Teil nur am Ende breit sein werden und nur ganz, ganz wenig Gewebe verletzen und wegnehmen werden. Und das wird wiederum zu einer erheblichen Erhöhung der Lebenszeit, also der durchschnittlichen Lebenszeit von Menschen führen, weil man Probleme, die gerade bei 40-jährigen Frauen besonders häufig auftreten, also sprich, denen kann man die Lebenszeit verdoppeln, das wird das Lebensalter nochmal ganz, ganz gewaltig erhöhen, dass man an solche Krebsstellen rankommt oder auch genauso bei Gehirntumoren, wo es Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Und wir haben ja schon gesehen, dass ohne KI, nur durch Fernsteuerung eines Roboters bei den Da Vinci-Robotern, was es bei den Männern und den Prostatas ausgemacht hat. Da wird man immer spezialisierte Hardware verwenden, aber die spezialisierte Hardware der Vergangenheit fliegt gerade aus dem Fenster. Die Revolution da kommt ganz klar aus China mittlerweile. Die Summen investieren, die für uns undenkbar sind in Deutschland, weil ich glaube, bei uns gar nicht mehr das Kapital dafür oft da ist. Und wo man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass chirurgische Eingriffe beim Krebs ein deutlich geringeres Problem in der Zukunft sein werden, als es das aktuell ist. Und vor allem, dass man es rechtzeitig machen kann. Denn die Überlebensrate hängt ja davon ab, dass man, desto früher man dran ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man Menschen das Überleben sichert oder sogar das unversehrte Überleben sichert. Und da tut sich eine riesige Revolution auf. Und auch hier, KI spielt eine essentielle Rolle, Robotik spielt eine essentielle Rolle, das Zusammenspiel, aber natürlich keine humanoiden Verkörperungen.
Es wird ja deutlich, welche Potenziale Sie sehen und auch welche Notwendigkeiten vom Einsatz in bestimmten Kontexten Sie sehen. Wie reagieren Sie denn oder wie integriert auch die Branche trotzdem Ängste, Befürchtungen, Vorbehalte, die ja in der Gesellschaft vorkommen? Und möglicherweise auch gerade im Kontakt in sensiblen Bereichen, in der Pflege, soziale Interaktion und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Greifen Sie das auf?
Ja, hier muss man sehr differenziert eigentlich antworten, weil meine Pflege zum Beispiel ist ein Knochenjob. Pflegerinnen zu unterstützen, Zeit für den Patienten zu haben, ist was wahnsinnig Tolles. Also wer als Deutscher mal in der Schweiz im Krankenhaus war, weiß, wie viel angenehmer es in der Schweiz ist, nur weil die Krankenschwestern dort noch Zeit für den Patienten haben, was sie in Deutschland in diesem völlig überlasteten System nicht mehr haben. Das macht einen Riesenunterschied. Jede Zeit, die wir den Kräften, die mit dem Mensch arbeiten, zurückgeben können, ist ja schon ein Geschenk für alle, für die Kräfte, für die Gepflegten. Dass man Leuten, die in der Demenz untergetaucht sind, es ermöglicht, trotzdem sich weiter zu bewegen. Dass sie weiter zum Beispiel spazieren gehen können. Und wenn die jetzt von einem Roboter an Arm genommen werden würden, der sie unterstützt dabei, hat eine gewaltige Chance. Wo ich halt auch denke, dass wir da uns eigentlich nicht vor fürchten sollten. Es gibt eine ganz große Unsicherheit, wo ich nicht weiß, wie es ausgehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass es genau wie nach der industriellen Revolution einfach eine Verschiebung der Jobs geben wird und dementsprechend die Arbeitswelt eher schöner, besser und angenehmer im Allgemeinen wird. Vom Terminator hätte ich überhaupt keine Angst. Ich gehe nicht davon aus, dass es KI-Systeme geben wird, die versuchen werden, die Menschen auszurotten. Aber früher hätte ich da gesagt 0% Chance. Heute würde ich sagen, naja, so eine Promille-Chance würde ich dem immer noch geben, dass es irgendwann KI-Systeme auch gibt, die verrückt spielen werden. Aber eher im Sinne von, wie früher mal als der computerbasierte Handel bei der Börse anfing, da gab es ja einen Börsencrash in New York, weil diese Systeme so wild zusammengespielt haben, dass die Dynamik unvorhergesehen war und am Ende musste man einen Stecker ziehen. So diese Art von Zusammenspiel sehe ich da durchaus passieren. Und die wird für uns bei KI-Systemen natürlich um ein Vielfaches stärker sein. Das hat man bei OpenClaw, diesen Agentensystemen zum Beispiel vor kurzer Zeit beobachten können. Und ja, eine ganz große Angst, die man keinem nehmen kann, natürlich wird KI-basierte Robotik auch Einfluss auf das Militär finden. Nicht die Humanoide. Humanoide sind dafür viel zu teuer. Aber Roboter, die man für 100, 200 € produzieren kann, wie jetzt sagen wir mal Drohnen zum Beispiel, werden den Alltag des, haben, die, haben den Alltag des Krieges ja bereits fundamental verändert.
Jetzt haben wir so drei mögliche sozusagen Sorgen oder dystopische Szenarien vielleicht auch. Also einmal krasse Arbeitsplatzverluste, wo man sagen könnte, naja, auf der anderen Seite werden vielleicht Arbeitsplätze besser und wir haben ja eigentlich auch sogar Arbeitskräftemangel. Das zweite ist das Thema Waffensysteme. Und das dritte wäre dieses Entfesselungsszenario, was schon so ein bisschen Science-Fiction-Charakter hat und ja vielleicht nicht unbedingt bei den humanoiden Robotern ansetzen muss. Das könnte ja im nicht-humanoiden Bereich sehr viel drastischer sein. Stichwort KI. Das könnte auch komplett auf der virtuellen Ebene passieren. Also eher auf dem Level dessen, was Sie zum Schluss gesagt haben, Agenten, Aktanten, wie auch immer, im virtuellen Raum. Das vielleicht nochmal nachgefragt. Wir haben angefangen mit der Roboterdefinition. Würden Sie sagen, es gibt auch komplett virtuelle Robotik oder komplett virtuelle Roboter? Also wenn alles virtualisiert wird, spricht man dann als Fachmensch noch von Roboter?
In dem Fall, wo man, wenn alles virtuell ist, spricht man im typischen Fall von Agenten. Aber agentische Systeme, lange genauso belächelt wie KI-basierte Robotik, sind jetzt ganz massiv im Kommen. Das ist wirklich eine Entwicklung der letzten 3, 4 Monate erst, dass Leute auf einmal mit ganz schlechten KI, ganz schlechten LLMs, die sie miteinander aber vernetzen, Probleme lösen können, für die man früher ja eine studierte Fachkraft gebraucht hat. Man kann sich jetzt sehr schnell seinen eigenen Assistenten bauen, aber es gibt halt gerade bei diesen eigenen Assistenten die kuriosesten Geschichten schon, wo Leute halt ihren Assistenten so weit hatten, dass er perfekt für sie alle E-Mails und alles schon beantwortet hat und alles organisiert hat. Und irgendwann fängt der Assistent an, alles zu löschen, weil er gesehen hat, dass es der Person noch mehr Arbeit spart, wenn die E-Mails einfach gleich gelöscht werden, wo die Person dann versucht, noch krampfhaft den Agenten dran zu hindern und es nicht hinkriegt. Das ist einer der Gründe, warum die Leute, die an diesen, ja, wie soll ich dann sagen, Agentic AI massiv einsetzen, für ihre eigene Organisation lieber gleich einen völlig getrennten Computer sich zulegen. Beliebt dafür ist ein Mac Mini, um den ja von allen Daten fernzuhalten, die er möglicherweise vernichten könnte. Also solche Szenarien gibt es da schon auf der virtuellen Ebene, aber das ist halt eigentlich eher ein schlechtes Zusammenspiel von Komponenten, als dass da jetzt irgendwie ein Geist in der Flasche erwacht ist, der aus Bösartigkeit das macht, sondern eher, dass hier das System erkennt, aha, so und so sollte es sein, das und das bin ich instruiert worden, also mache ich das jetzt auch so. Wenn es instruiert wurde, spare mir Arbeit. Am meisten Arbeit kann man durchs E-Mail-Löschen sparen.
Die Vorstellung jetzt, dass die Maschine aus einer bösen Absicht heraus oder irgendwie eine böse Identität entwickelt und dann aktiv wird, die ist ja auch ein bisschen kindlich. Also wahrscheinlicher ist ja einfach etwas, das wir dann aus unserer Perspektive als Fehlkonstruktionen bezeichnen würden oder als Fehlverhalten mit möglicherweise verheerenden Folgen. Werden denn Sicherheitsvorkehrungen oder auch, sag ich mal, Ressourcengrenzen bewusst eingezogen und mitgedacht, wenn man auch als Expertin solche Szenarien als jetzt nicht ausschließbar vor Augen hat? Oder lässt man es einfach laufen und guckt mal, was passiert?
Wir dachten an sowas wie einen Ausknopf oder dass der Akku einfach limitiert ist oder irgendwie andere Grenzen der Eskalationsmöglichkeit.
Ausknopf gibt es immer, aber alle Batterietechnologien, die uns jetzt helfen, elektrische Autos mehr Reichweite zu geben, helfen natürlich auch humanoiden Robotern. Man wird auch immer mehr Onboard Computing haben, also immer mehr von der Rechenleistung wird auf den Systemen selber sein. Und damit natürlich ist das mit dem externen Ausknopfen schon immer schwieriger. Also es gab tatsächlich eine, ich habe vergessen, welche humanoide Roboterfirma es war, eine von denen hatte die Idee, dass sie den Ausknopf nur auf den Roboter selber packen wollten und hatten dann ein technisches Problem, wo der Roboter einfach nur wilde Armbewegungen gemacht hat und sie nicht an den Ausknopf gekommen sind und dann warten mussten, bis die Batterie leer ist und den so lange von allen Dingen fernhalten konnten. Also es ist. Ich habe es selber nicht miterlebt, aber ich fand es eine sehr, sehr schöne Story. Also solche Sachen passieren und natürlich ist es gut, einen Ausknopf zu haben und natürlich ist es gut, wenn man einen Teil der Intelligenz auch irgendwo in der Cloud dort einfach dafür lässt. Aber das ist natürlich auch nicht immer zuverlässig genug. Wenn die Verbindung gestört ist, so wie unser Wi-Fi ja ständig gestört sein kann, fällt dann auch die Intelligenz vor Ort aus.
Das bedeutet, müssen wir uns darauf einstellen, dass dann auch irgendwann in der Schule oder auch in Schulungsmaßnahmen jeder Mensch irgendwie lernen muss, sich im Zweifelsfall um das Ausschalten eines Roboters zu kümmern. So wie ein Erste-Hilfe-Kurs muss man den Roboter-Notfallkurs machen oder sowas.
Ich glaube, so schlimm wird es nicht werden. Die Hoffnung ist schon, dass das zuverlässiger sein wird als der Windows-PC der 90er Jahre, wo man den Blue Screen immer gesehen hat und den Computer mehrfach am Tag ein- und ausschalten musste. Meine große Hoffnung ist, dass das bei Humanoid-Robotern nicht ständig nötig sein wird. Ja, aber das kann natürlich zu dem aktuellen Zeitpunkt keiner garantieren.
Ich persönlich frage mich ja, ob es am Ende des Tages wirklich bei dem Menschenkörper bleibt oder ob es nicht doch so andere Optima gibt, auf die das zuläuft. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass das Auto, das gute alte Automobil sozusagen doch dann als präferierter Körper, so eine käferartige Grundform mit ein paar Extremitäten vielleicht. Also auch das ist ja, wenn man jetzt rein entwicklungslogisch denkt, eine naheliegende Vorstellung, dass man die Tugenden des menschlichen Körpers, nur Hände oder sowas, verbindet mit gewissen Tugenden. Also zum Beispiel das Gehen auf Beinen mit dem hohen Körperschwerpunkt, den wir haben, ist vielleicht nicht optimal. Also ist dann vielleicht diese Käferform doch besser. Also Käfer ist jetzt mal ein Beispiel.
Systeme auf Rädern haben viele, viele Vorteile, ne? Zum Beispiel die Stabilitätsvorteile, den Sie gerade angesprochen haben. Der große Nachteil ist im Augenblick halt, wenn man an enge Orte rein muss, wo man aktiv stabilisieren muss, sind Räder häufiger unpraktischer als Beine. Es gibt sogar die Kombination bewusst von Humanoiden, die eine Art Rollschuh haben und immer hin und her schalten zwischen den Rädern und den Füßen. Das ist als eine der Möglichkeiten tatsächlich, die man hier hat. Generell sind natürlich Räder und eine größere Plattform auf dem Boden vorzuziehen. Aber wir haben ja für Menschen gebaute Umgebungen. Und in diesen Umgebungen sind die enorm schwer einsetzbar. Und sie sind auch schwer einsetzbar eigentlich für das wichtigste Problem, nämlich die Lokomanipulation. Sprich, dass man sowohl an Objekte erstmal rankommt, um sie zu ihren Zustand zu verändern. Das ist der Manipulationsteil. Und die Zustandsveränderung, die Lokomanipulation, dass man halt hinkommt zum Objekt oder das Objekt wegbringt. Und wenn man da sich enorm einschränkt, indem man quasi ein VW-Käfer unter einen Roboterarm packt, dann darf der Roboterarm ja auch nicht zu groß sein, sonst fällt der VW-Käfer um. Und der darf auch nicht zu schwer sein, sonst, wenn da jemanden über den Fuß fährt, ist ja auch noch wieder das nächste Problem. Aber andererseits muss der Schwerpunkt ganz, ganz unten sein, wenn man eine reinfahrende Plattform hat. Daher ist das im Moment wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Was langfristig technisch kommt, jetzt auf dem 30-Jahre-Horizont, die Änderungen, die werden sowieso viel größer sein. Also nehmen wir das Nicht-Robotik-Beispiel. Elektroautos mit Batterien sind mit Sicherheit in 30 Jahren Geschichte. Da wird man über Abnehmer direkt in der Straße arbeiten können, die auf jedes Auto anders reagieren. Eine bessere Form als das, was man bei der Straßenbahn macht, mit Transformatoren, die in der Straße integriert sind, anstatt dass man Kabel über der Straße hat. Und die automatisch erkennen, wessen Auto das ist und einem automatisch die Millisekunde, wo er Kontakt hat, in Rechnung stellen. Ja, dazu wird es halt eine große Veränderung der Umgebung geben. Also das batteriebasierte Auto brauchen wir auch nur, weil wir aktuell Straßen haben. Wenn wir als Land bereit gewesen wären, gleich zu sagen, wir investieren in diese Transformator-Technologie, versuchen das Pionierland dafür zu sein, wir machen gar nicht erst batteriebetriebene Elektroautos, dann würden wir unserem Land einen riesigen Gefallen tun. Denn die Batterie ist das schwerste im Auto, das teuerste im Elektroauto und durch das Gewicht das mit Abstand gefährlichste erstmal im Elektroauto. Elektroautos sind ja gefährlicher sowohl für den Insassen, weil wenn die brennen, dann brennen sie richtig. Ich habe das einmal gesehen, ich war froh, dass kein Kind drin saß, das hätte es nämlich nicht mehr geschafft. Und genauso auch für die Außenstehenden, weil sie meistens viel größer und schwerer sind für den gleichen Menge an Innenraum. Aber in dem Augenblick, wo man nur im Elektromotor arbeiten kann und keine Batterie mehr braucht, ist das Elektroauto klar die beste Form von einem Auto. Und wenn der Staat bereit wäre, gleich von vornherein weg zu sagen, wir überspringen die Batterie, wir machen die transformatorbasierte Straße, dann und die Umgebung anpasst, ist das kein Problem. Genauso mit dem autonomen Fahren. Autonomes Fahren mit Anpassung der Umgebung, da hätten wir ohne Probleme bereits 1970 einführen können. Vielleicht auch schon 1960. Nur dazu waren wir nicht bereit.
Man kann es vielleicht so ausdrücken, wird spannend sein zu beobachten, wie diese Zusammenhänge dann welche Art von Veränderungen nach sich ziehen werden oder aber auch eben nicht. Ne? Also beispielsweise den Umbau der Stadt, damit Mobilität in einer bestimmten Weise besser funktioniert. Oder aber Veränderung des Mobilitätsverhaltens, weil man eben die Stadt nicht umbauen will.
Ich würde einen Schritt weiter gehen. Man wird den Mut von Gesellschaften sehen. Also die Chinesen sind sehr, sehr mutig. Die trauen sich unglaubliche Änderungen zu, vielleicht auch, weil sie gesehen haben, innerhalb von einem Menschenleben aus absoluter Armut in eine Situation, wo es den Leuten in Städten besser geht, schon zum Teil als den Deutschen, zu kommen. Die werden mit Sicherheit bereit sein, ihr gesamtes Land in den nächsten 10, 15 Jahren nochmal komplett umzubauen und werden nur autonome Autos haben und werden auch die batteriebasierten Elektroautos mit Sicherheit als erste Verlierer verlieren.
Man kann ja umgekehrt sagen, es gehört auch Mut dazu zu sagen, bestimmte Ideen von einer urbanen Landschaft verteidigen wir eben gegenüber so einer unifunktionalen Umbauidee. Also das würde ich jetzt sagen, ist einfach eine offene, historisch offene Situation. Man kann einfach mal sehen, ob sich da vielleicht sogar die Welt in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Vielleicht werden die Alltagswelten ja unterschiedlicher.
Das werden wir mit Sicherheit sehen, aber ich denke mal schon, dass genauso wie die Autos sich von Europa aus in die ganze Welt ausgebreitet haben, werden diese technischen Ideen die ganze Welt durchdringen. Weil ich meine, die Alltagswelt in Kairo ist auch anders als die in Berlin.
Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende und wir bedanken uns bei Jan Peters von der Technischen Universität Darmstadt für diese faszinierenden Einblicke und das spannende Gespräch. Viele Grüße. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns in 3 Wochen wieder zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, einem Podcast von CVEDI, dem Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung.
Boom, boom, boom.